Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute habe ich drei Themen für dich in dieser Folge zusammengefasst. Das eine ist Abrechnungsintervalle, das zweite ist Anzahlungen, das dritte ist Betrug und da möchte ich dir ganz konkret ein paar Situationen schildern, die mir selber passiert sind, damit du dadurch vielleicht inspiriert ein bisschen vorsichtiger bist, wenn du mit dem Kunden einzelne Geschäfte machst oder vielleicht auch einfach ein bisschen schneller dich darum kümmerst, dass offene Rechnungen bezahlt werden, weil das kann ich dir schon mal vorweg sagen, wer zu lange wartet, bekommt am Ende meist gar nichts. Aber jetzt lass uns einfach mal in diese Folge einsteigen. Der erste Punkt ist das Thema Abrechnungsintervalle. Ich stelle immer wieder fest, dass Dienstleister völlig unsinnige Abrechnungsintervalle haben. Und ich möchte dir das einfach an einem Beispiel mal aufschlüsseln, damit du mal drüber nachdenken kannst und dann gehst du bestenfalls gleich direkt hin, prüfst deine eigenen Abrechnungsintervalle und änderst die, weil du dann im Normalfall einfach weniger Geld verschenkst. Und das kann man ja immer gebrauchen. Ne? Wenn das Geld nachher zu viel ist und du weißt nicht, wohin damit, kann ich dir gerne Adressen nennen. Ansonsten kannst du es auch behalten. Aber lass uns erstmal gucken, dass du drankommst. Und deshalb zeige ich dir heute konkret, was du dafür ändern solltest. Punkt 1 ist, um Abrechnungsintervalle klar zu kommunizieren, brauchst du eine Preisliste. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit selbstständigen Unternehmern Kontakt habe und einfach mal so nach der Preisliste frage, dass die teilweise gar keine haben. Die sagen, ja, wir nehmen dann pro Stunde das und das, da kommen dann Fahrtkosten dazu und dann ist das im Endeffekt so deren Preisliste und weil die ja so einfach ist, macht sich niemand die Mühe, das niederzuschreiben und das bringt aus meiner Sicht verschiedene Probleme mit sich. Du solltest als Dienstleister immer eine Preisliste anlegen, wo du einfach sozusagen deine Abrechnungsintervalle und natürlich dann deine Kosten drauf aufschlüsselst. Dazu solltest du die Fahrtkosten plausibel aufschlüsseln, weil die werden ja teilweise hergeleitet. Entweder arbeitest du mit einer Fahrtkostenpauschale oder du rechnest zum Beispiel pro gefahrenen Kilometer. Wenn du pro gefahrenen Kilometer rechnest, solltest du bitte berücksichtigen, dass du nicht nur die Kfz-Kosten fakturierst, sondern auch die Arbeitszeit. Was automatisch natürlich auch bedeutet, dass wenn zwei Leute zum Kunden fahren, du im Endeffekt höhere Fahrtkosten hast, als wenn der alleine kommt. Das kann dann natürlich dazu führen, dass der Kunde Rückfragen stellt und sagt, wieso haben Sie diesmal viel höhere Anfahrtskosten? Ist doch dieselbe Strecke wie beim letzten Mal. Aber du zahlst ja im Endeffekt nicht nur dafür als Kunde, dass jemand zu dir kommt, sondern auch, dass der ja eigentlich schon für dich tätig ist in dem Moment, wo der das Unternehmen des Dienstleisters verlässt und sich auf den Weg zu dir macht. Und wenn der Auftrag halt komplexer ist, brauchst halt zwei Leute vor Ort. Und dass die in einem Auto fahren, ist ja deren Entscheidung. Die könnten ja auch separat anreisen, dann hättest du noch zusätzlich Kfz-Kosten. Von daher, du musst dich für so eine unsinnige Argumentation, wenn der Kunde dich da mal drauf anspricht, ja einfach nur mental vorbereiten, dass du da nicht ins Stocken gerätst und dann ist das Gespräch auch relativ schnell zu Ende und der Kunde sagt, ja okay, haben Sie recht. Du solltest vor allen Dingen aber auch immer die Arbeitszeit in den Fahrtkosten berücksichtigen. Weil es kann ja auch sein, dass deine Mitarbeiter auf dem Weg zum Kunden zum Beispiel im Stau stehen oder anderweitig aufgehalten werden. Und wenn das nicht durch dich verursacht ist, kannst du diese Rechnung, diese Zeit natürlich irgendwo in Rechnung stellen. Eventuell kommst du dem Kunden aus Kulanz entgegen, aber musst du ja nicht. Ich hatte zum Beispiel bei mir im Business häufig die Situation, ich hatte ja meine Firma in Leverkusen und wir hatten auch Kunden in Köln. Und zwischen Leverkusen und Köln, wenn du über die A1 Autobahnbrücke fährst, hattest du das Problem, dass die Brücke teilweise eine ganze Zeit gesperrt war und du durftest dann nur 60 fahren. Dann hat sich da natürlich zu Stoß Zeiten auch ein gewisser Stau gebildet. Das war aber ja auch vorhersehbar. Das heißt, es war absolut klar, dass da zu bestimmten Zeiten, gerade am Vormittag, in der Hauptreisezeit, wenn die Leute im Berufsverkehr zur Arbeit fahren, immer Stau ist. Und dann haben wir den Kunden das einfach gesagt. Da haben wir gesagt, Herr Kunde, wenn Ihnen das wichtig ist, dass die Leute morgen früh schon um 8 Uhr vor Ort sind, dann können wir das natürlich machen. Sie müssen dann allerdings natürlich bereit sein, auch die erhöhten Fahrtkosten zu zahlen, weil wir müssen ja mit einem Sicherheitsbuffer losfahren. Und Sie müssen ja auch davon ausgehen, wie das jeden Tag der Fall ist, dass da einfach wieder Stau auf der Brücke ist. Wir können genauso gut gerne auch einen Termin um 10:30 oder um 11 machen, da ist die Brücke erfahren. Erfahrungsgemäß komplett frei, dann sind wir schneller bei Ihnen vor Ort, dann fangen wir halt später an. Dadurch stehen wir aber nicht im Stau, dadurch sind die Fahrtkosten günstiger und ich habe einfach im Laufe des Lebens gelernt, du solltest sowas einfach nicht entscheiden. Du solltest nicht für den Kunden entscheiden, ach, der will bestimmt, dass ich früh komme, ach, der will bestimmt, dass es billig ist, dann fahre ich lieber mittags, sondern du solltest immer alles, was du nicht weißt, fragen. Das heißt, du solltest den Dialog suchen, bevor du die Rechnung stellst, also sozusagen auch bevor du den Auftrag in die Umsetzung bringst und dann kann der Kunde sich ja einbringen. Dann kann der Kunde sagen, ich möchte das so oder so und dann hast du hinterher auch keine Diskussion. Weil der ein oder andere, das ist ja im Verkaufsprozess häufig dann auch an der Einwandbehandlung zu bemerken, möchte ja immer Probleme lösen, wenn sie entstanden sind. Ich bin immer ein großer Freund davon, Probleme einfach präventiv zu vermeiden. Das heißt, wenn ich vorher schon weiß, das könnte im Nachgang Ärger mit der Abrechnung geben, dann spreche ich das doch an. Genauso wie wenn jetzt beispielsweise in meiner Konstellation ein Kunde gesagt hat, ich brauche sie heute Nachmittag noch und es war beispielsweise schon Freitagvormittag, dann habe ich dem Kunden auch klar gemacht, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil mein Mitarbeiter auf dem Rückweg nach Leverkusen mindestens 2 Stunden im Stau stehen wird und er müsste diese Arbeitszeit bezahlen, der hätte sicherlich keinen Bock zu, deshalb fände ich es persönlich wirtschaftlicher, wir würden das Montag beheben, denn realistisch betrachtet würde das Problem, was wir da an seinem Computer meinetwegen beheben, 7, Freitagnachmittag um 16:30, 17 Uhr behoben sein, würde der im Anschluss im Stau stehen. Der Kunde würde aber im Normalfall selber Feierabend machen. Das heißt, er würde sowieso erst Montag irgendwie ins Arbeiten kommen und hätte deshalb gar keinen Vorteil davon, diese erhöhten Kosten zu stemmen. Es könnte also genauso gut auch planbar und in einem vernünftigen Zeitrahmen am Montagmorgen erledigt werden. Und das ist eben das, was ich meine. Du musst einfach immer klar kommunizieren. Und das fängt aus meiner Sicht beim Neukunden schon damit an, dass du halt einfach eine Preisliste vorlegst, die der Kunde dann auch einmal unterschreiben sollte. Wenn er die einmal unterschrieben hat, hat er die ja erkennbar akzeptiert. Das heißt, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt, das kann ja auch 2-3 Jahre nach diesem ersten Termin, wenn ihr eine Zeit lang zusammengearbeitet habt, passieren, der Kunde plötzlich Zicken macht, die Rechnung nicht mehr bezahlen will und sich plötzlich ahnungslos stellt und dann vielleicht sogar auch die Sache eskaliert, dann gibt es in so einer gerichtlichen Auseinandersetzung immer die Fragestellung, ist der von dir aufgerufene Stundensatz ortsüblich? Und dann bist du sozusagen in der Beweispflicht. Aber dieses ganze Problem kannst du einfach lösen, indem du sagst, egal was ortsüblich ist, ich habe hier eine Unterschrift vom Kunden, die hat er damals geleistet, der hat diese Bedingungen akzeptiert und damit bist du dann einfach safe. Das heißt also, lass diese Preisliste genau wie deine AGBs und noch ein paar andere Dokumente einfach zum Beginn der Zusammenarbeit starten. Wenn du da mehr Details zu brauchst, steht das alles in meinen Büchern drin. Aber Tatsache ist, wenn du diese Unterschriften hast und die Dokumente archivierst, hast du ja immer eine Fallback-Linie. Das heißt, es kann ja sein, dass sich im Laufe der Jahre dann auch beispielsweise deine Preise verändern und du die einfach erhöhst. Aber wenn der den Grundpreis meinetwegen von 100 oder 120 oder 140 Euro die Stunde einmal akzeptiert hat und du bist dann irgendwann bei 145 Euro, dann sind ja letztlich nur noch die letzten 5 Euro kritisch und dafür wird er dann auch kein Fass aufmachen und von daher bist du einfach safe, wenn du eine Preisliste hast. Im Zusammenhang mit der Preisliste würde ich dir dann aber auch empfehlen, nicht nur die Abrechnungsintervalle, auf die ich gleich noch detaillierter eingehe, aufzuschlüsseln, sondern du solltest halt auch dabei berücksichtigen, dass es Zeitfenster gibt, die unterschiedlich fakturiert werden müssen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich würde zum Beispiel hingehen und wenn ich jetzt einen Computerservice hätte oder irgend so einen Dienstleister, der auch ähnlich arbeitet, dann würde ich zum Beispiel sagen, in den normalen Geschäftszeiten von 8 bis 17 Uhr beispielsweise, kostet der Stundensatz so und so viel Euro. Und dann schreibst du da irgendeine Zahl hin, was halt gerade bei dir üblich ist. Für alle Einsätze, zum Beispiel ab 17 oder wenn du es aus Kulanz machen möchtest, ab 18 Uhr bis zum Beispiel abends 22 Uhr, kommt nochmal ein Zuschlag von 50% dazu. Ab 22 Uhr würde ich automatisch einen Zuschlag von 100% draufpacken, der dann zum Beispiel bis alles gilt, was vor 8 Uhr ist. Das heißt also, das würde dann theoretisch ja bis 7.59 Uhr am nächsten Tag gelten, was gleichzeitig aber auch bedeutet, wenn der Kunde dich an irgendeinem Tag mal früher braucht, also vor 8 beispielsweise, weil er sagt, können Sie bitte um 6 Uhr da sein, wir haben hier ein Problem mit der Produktionsmaschine oder so und du hast die Unterschrift, kannst du für die Zeit von 6 bis 8 Uhr morgens den 100%igen Aufschlag fakturieren, weil du das ja im Rahmen der Preisliste kommuniziert hast und du musst dann nicht jedes Mal vor Auftragsannahme nochmal darauf hinweisen, dass das außerhalb der üblichen Arbeitszeiten dann ein Einsatz wäre und der natürlich mit Zuschlägen verknüpft ist. Darüber hinaus solltest du zum Beispiel auch das Wochenende berücksichtigen. Beispielsweise haben wir samstags immer 50% Aufschlag, auch über den gesamten Tag fakturiert, aber dann eben abends ab 22 Uhr sind wir auch auf 100% gegangen, was natürlich für Feiertage und Sonntage auch gilt. Gerade in der IT ist es ja zum Beispiel üblich, dass viele Server- und Netzwerkumstellungen am Wochenende erfolgen. Da ist es also nicht unüblich, dass du da einfach freitags bis nachts beim Kunden bist, samstags den ganzen Tag vielleicht auch bis spätabends beim Kunden bist, sonntags beim Kunden bist. Und wenn du das einmal vorher alles geregelt hast, dann musst du das auch gar nicht nochmal explizit erwähnen, weil das ist ja schriftlich vereinbart, dafür gibt es ja Dokumente. Und dann kannst du nach hinten raus einfach auch all diese Zuschläge leichter durchsetzen, weil der Kunde wird ja, selbst wenn er dann Rückfragen stellt und du schickst ihm einfach der Vollständigkeit halber nochmal die Preisliste auch sehen, ach ja stimmt, haben wir mal vereinbart, dann ist die Sache leicht geklärt. Und darum geht's ja. Du musst dich immer für den Worst Case vorbereiten. Viele sind ja gar nicht so, schwierig. Aber du musst halt einfach gucken, dass du für diesen einen Fall, wo es wieder mal nicht nach Plan läuft, ein bisschen besser vorbereitet bist. Weil dann hast du auch in so einer eventuell bis zur gerichtlichen Auseinandersetzung gehenden Eskalation wenig Stress und einfach super gute Karten, dann holst du dir einen Anwalt, der boxt die Sache eben durch und du musst dich wahrscheinlich gar nicht darum kümmern. Ich habe da ja eine andere Strategie. Wenn das Ganze mal vor Gericht gegangen ist, bin ich immer selber hingegangen, habe mich dann auch in der Gerichtsverhandlung aktiv beteiligt. Das ist relativ einfach. Du meldest dich einfach. Der Richter ist das oder die Richterin ist das überhaupt nicht gewöhnt, weil die Mandanten ja niemals was sagen. Auch dein eigener Anwalt wird dir sagen, das ist keine gute Idee. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich mich dann gemeldet habe und habe dann einfach nur gesagt, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzende, ich habe dazu Fragen, dürfte ich auch gerne mal dazu was sagen? Kann ich den Sachverhalt nochmal kurz aus meiner Sicht schildern und das andere, was ich so erzählt habe, hat dann tatsächlich häufig dazu geführt, dass das Verfahren dann auch in meinem Wunsche beendet wurde, weil es mir doch gelungen ist, die Sache ganz gut zu erklären. Ich könnte das an einer anderen Stelle mal sehr ausführlich erzählen, das war eine richtig spannende Gerichtsverhandlung und die hat mir auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist jetzt hier nicht die Podcast-Folge dafür. Ich will dir nur sagen, du brauchst eine Preisliste und in der Preisliste müssen die Abrechnungsintervalle definiert sein. So, kommen wir jetzt mal zu verschiedenen Leistungen. Ich weiß ja immer nicht, was du für einen Job hast, wenn du hier zuhörst. Die meisten Podcast-Hörer kenne ich ja jetzt nicht persönlich, auch wenn mir immer mehr Leute schreiben, hey, super, coole Podcast, coole Folge, kannst du mal dazu was sagen? Ich habe hierzu eine Frage und so weiter. Dann kriege ich natürlich schon einen kleinen Überblick. Aber tatsächlich ist es ja so, dass der eine oder andere vielleicht von euch in der Branche arbeitet, die ich jetzt gar nicht wirklich hier inhaltlich abhole. Aber ich hoffe, dass es euch gelingt, so ein bisschen um die Ecke zu denken. Ich spreche gerne über die Beispiele aus der IT. Erstens, weil ich natürlich früher mal eine IT-Firma hatte, bis ich sie 2020 verkauft habe. Aber der gleiche Grund ist auch, weil ich immer denke, jeder kann sich leicht in so eine Computerfirma reindenken, weil ein Laptop kaufen, einen Computer kaufen, mehrere Computer kaufen, einen Server kaufen, das kann sich irgendwie vom Geschäftsvorfall, glaube ich, jeder vorstellen. Und dann müsste es euch eigentlich leicht fallen, um die Ecke zu denken und die Impulse, die ich hier präsentiere, für euer eigenes Business anzuwenden. Das ist zumindest meine Intention dabei. Wenn du also beispielsweise jetzt eine Preisliste für einen Computerdienstleister erstellst, dann gibt es ja die Situation, dass zum Beispiel Vor-Ort-Service erbracht werden kann. Das heißt, du fährst raus zum Kunden und machst da irgendwelche Dienstleistungen. Gleichzeitig kann ja auch vieles per Fernwartung erfolgen. In verschiedenen anderen Branchen, in denen du vielleicht arbeitest, könnte man das ja auch als telefonischen Support beschreiben. Denn nur weil du da nichts fernsteuerst, kann es ja trotzdem abgerechnet werden. Ich kenne inzwischen sogar Handwerker, die machen beispielsweise auch Support per FaceTime, wo dann der Kunde oder per WhatsApp-Video, wo der Kunde beispielsweise mit seinem Handy und WhatsApp-Video unten im Heizungssanitärraum steht und dann an der Heizungsanlage irgendwas einstellt und der andere Dienstleister im Büro dann einfach auf sein Handy guckt und die beide in einem Videocall vielleicht verschiedene Einstellungen an der Anlage ändern. Das ist aus meiner Sicht ja auch eine Fernwartung, auch wenn das nicht im klassischen Sinne so definiert wäre. Und das ist ja auch eine telefonische Supportleistung und deshalb würde ich das immer abrechnen. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, immer alle Supportleistungen abzurechnen. Und die Frage ist ja in dem Zusammenhang, wie definiere ich Support? Ich würde das so machen, dass wenn ein Kunde von mir eine Information bekommt, die ihm weiterhilft, ist es Support. Wenn es eine Information ist, die einfach nur notwendig ist, um ausgetauscht zu werden, dann ist es vielleicht auch gratis. Ich definiere das jetzt mit einem Beispiel nochmal konkreter, damit du besser folgen kannst. Wenn jemand anruft und sagt zum Beispiel, mit welchem Tastendruck, mit welcher Tastenkombination, mit welchem Programm, mit welchem Prozess kann ich das und das Ergebnis erreichen, dann ist das eine Supportleistung. Ruft er mich aber an und sagt, wann kommen Sie nochmal oder können wir mal einen Termin vereinbaren, ist das natürlich keine Supportleistung, dann ist das einfach eine Standardinformation. Und wenn du das aber so differenzierst, dann kannst du eigentlich großzügig eine ganze Menge Sachen abrechnen, die viele überhaupt nicht erfassen und damit natürlich auch eine ganze Menge Geld einfach auf der Straße liegen lassen. Weil letztlich ist es ja so, du musst dem Kunden auch alles in Rechnung stellen, was er an Fragen stellt, weil du den damit auch dahin erziehen kannst, dass er nicht mehr so oft anruft. Weil wenn der merkt, dass jede kleine Frage auch gleich eine Position, also eine Abrechnungsposition auslöst, dann wird er dich irgendwann fragen, hören Sie mal, warum rechnen Sie eigentlich jeden kleinen Teil ab? Und dann musst du ihm sagen, Herr Kunde, gut, dass Ihnen das aufgefallen ist, weil auch wir würden das gerne ändern. Wir möchten gar nicht, dass Sie für jeden Mist anrufen. Wir fänden es viel besser, wenn Sie Ihre Fragen einfach mal intern sammeln und sobald Sie dann eine Liste von 5 oder 8 oder 10 oder 12 Fragen zusammen haben, mit uns im Blog klären. Dann brauchen wir uns nämlich nur einmal um den ganzen Sachverhalt zu kümmern und dann haben wir nicht so viele Einzeleinheiten, die wir hier in Rechnung stellen, sondern das ist für Sie kostengünstiger, für uns weniger stressig, weil wir nicht dauernd gestört werden, weil jede kleine Frage reißt einen ja irgendwo raus und von daher sollten wir beide ja ein großes Interesse daran haben, die Sachen immer im Blog zu bearbeiten. Deshalb helfen Sie uns bitte, das auf Ihrer Seite zu sammeln und dann machst du vielleicht sogar so Vorschläge, dass du sagst, achten Sie bitte darauf, dass aus Ihrem Unternehmen nicht jeder bei uns anruft, der eine Frage hat. Definieren Sie intern einen Ansprechpartner, der die Fragen alle vorqualifiziert und sammelt, selber entscheidet, ob das jetzt sofort gelöst werden muss oder warten kann, ob das vielleicht aus der Ferne gelöst werden sollte oder beim nächsten Vororttermin mitgemacht werden muss. Und dann können wir alle dazu beitragen, dass Ihnen keine unnötigen Kosten entstehen. Aber bitte berücksichtigen Sie, dass wenn Sie uns anrufen, bei uns grundsätzlich ein Abrechnungsprozess startet. Und wenn das nicht in Ihrem Sinne ist, das kann ich absolut verstehen, ist auch nicht in meinem Sinne, dann würden wir im Endeffekt natürlich akzeptieren, dass Sie sammeln oder entsprechend so eine Rechnung schreiben müssen. Und dann hast du das auch geklärt. Bei den Abrechnungsintervallen würde ich zum Beispiel Folgendes machen. Ich hatte den Abrechnungsintervall so definiert, dass ich zum Beispiel bei Vor-Ort-Service-Einsätzen einfach dem Kunden in der Preisliste gesagt habe, die erste Stunde wird immer voll berechnet. Und dann kamen natürlich so Schlaumeier und haben dann im Erstgespräch, so im Akquiseprozess gesagt, ja, aber Herr Semmelroth, wenn Sie pro angefangene Stunde berechnen, dann würde das ja bedeuten, wenn ein Mitarbeiter nur 5 Minuten hier ist, muss ich die ganze Stunde bezahlen. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, natürlich, das ist ja auch der große Vorteil für Sie, weil dann können Sie ja nach 6 Minuten schon wieder arbeiten. Wenn der jetzt erst 55 Minuten brauchen würde, haben Sie zwar das Gefühl, Sie hätten mehr für Ihr Geld bekommen, aber dann haben Sie auch viel mehr Ausfallzeiten und jeder Mitarbeiter hätte hier rumgesessen. Das heißt, Sie haben vielleicht ein besseres Gefühl, aber Sie haben ja unterm Strich viel mehr Geld verloren. Darüber hinaus müssen Sie sich immer über eine Sache im Klaren sein. Wenn ich jemanden hier rausschicke, dann muss ich den ja auch anders intern buchen. Ich kann den ja nicht einfach nur für 5 Minuten einplanen, sondern ich muss dem ja ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung stellen. Und dann muss ich das natürlich auch planbar verkauft bekommen, sonst ist das für uns einfach unsinnig. Wir können ja nicht zu jedem einzelnen Kunden rausfahren, nur weil der kurz eine Frage hat. Deshalb, wie zuvor schon erwähnt, bieten wir Ihnen natürlich an, dass Sie eine ganze große Liste erstellen von Fragen, die, wenn der Kollege einmal vor Ort ist und nach 5 Minuten fertig ist, dann eben mit bearbeitet werden. Dann haben Sie gar keine Zusatzkosten. Das setzt eine gewisse Organisation auf Ihrer Seite voraus und vielleicht auch eine Abstimmung dann mit uns, weil wir müssen ja wissen, dass da noch was offen ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wenn wir pro angefangene Stunde berechnen, wir beide die gleiche Zielsetzung haben. Wenn wir pro angefangene Stunde berechnen, schicke ich Ihnen den besten Mann. Wenn Sie sich bei uns anmelden und sagen, Sie haben ein technisches Problem, schicke ich Ihnen den besten, der das schafft, idealerweise in 5 Minuten fertig ist. Weil wenn es dann richtig gut für uns läuft, schaffe ich den innerhalb der laufenden Stunde, die Sie sowieso voll bezahlen, noch zu einem anderen Kunden zu schicken, wo ich den nochmal eine Stunde abrechnen kann. Dann arbeitet der unterm Strich nur 1 Stunde, ich kriege aber 2 bezahlt und beide Kunden können in Raketengeschwindigkeit wieder arbeiten und wir können unser Leistungsversprechen, wir schützen Sie vor Ausfallzeiten, erfüllen. Wenn ich pro 5 Minuten, pro 10 Minuten, pro Viertelstunde abrechne, dann müsste ich Ihnen den dümmsten Mitarbeiter schicken, weil der braucht dann 1,5 Stunden für so eine Kleinigkeit. Der kommt dabei wahrscheinlich richtig ins Schwitzen. Sie haben das Gefühl, Mensch, das ist doch echt eine harte Nuss. Gut, dass ich da mal jemanden geholt habe und mich nicht selber drum gekümmert habe. Sie haben dann im Nachgang 1,5 Stunden, die Sie bezahlen müssen. Sie haben im Endeffekt eine ganze Menge Ausfallzeit zu akzeptieren. Und Sie denken auch, ja gut, es ging halt nicht schneller, weil der auch echt hier sich reingehängt hat und weil der es nicht besser hingekriegt hat oder nicht schneller fertig war. Und dann ist es aber ja trotzdem doof, weil Sie ja unterm Strich einfach Geld verloren haben. Deshalb lassen uns das so machen. Das klappt bei allen anderen Kunden auch. Das wird auch für Sie der richtige Weg sein. Und dann war das Gespräch meist vorbei. Das heißt, die Botschaft, die ich dir hier mitgeben möchte, ist, achte bei deinen Abrechnungsintervallen einfach darauf, dass du idealerweise bei so Vor-Ort-Einsätzen vielleicht die 1. Stunde voll berechnest und dann pro 1/2 Stunde weiter berechnest, weil du musst auch immer Folgendes berücksichtigen. Und das ist der Denkfehler, den viele einfach niemals in ihrem Unternehmen aufgelöst haben. Stell dir einfach mal fiktiv vor, da ist jemand und der hat irgendwie ein kleines Problem, was man zum Beispiel in einem Computerkontext in 5 Minuten lösen könnte. Wenn du jetzt eine 5-Minuten-Taktung hast und du brauchst 4 Minuten, um den Job zu lösen, dann kannst du 5 Minuten abrechnen, hast realistisch betrachtet nur 4 Minuten gearbeitet. Dann glaubst du vielleicht, wow, das wäre fair, das hat sich gelohnt oder das ist sogar ein Gewinn, weil du ja 1 Minute mehr bezahlt kriegst, als du gearbeitet hast. Was du dabei aber vergisst, sind die Transaktionskosten. Die Situation ist ja so, bevor du überhaupt diese Supportleistung erbringen kannst, hat sich der Kunde ja mal bei dir gemeldet. Entweder per E-Mail oder per Telefon. Wenn der angerufen hat, hat der mindestens 3 Minuten mit jemandem darüber gesprochen, was er jetzt schon wieder für ein Problem hat, wie er das gerne gelöst hätte, seit wann das schon existiert, welche Einschränkungen er aktuell leidet, warum ihn das nervt, dass das immer wieder auftritt. Und dann wird dafür vielleicht ein Supportvorgang angelegt, ein Ticket oder so. Dann wird dieses Ticket von der Disposition irgendwie disponiert. Es wird also geguckt, welcher Techniker hätte in absehbarer Zeit, wer ist ausreichend qualifiziert, wer kennt den Kunden, wer kann sich da vielleicht per Fernwartung draufschalten und dann wird dieses Ticket zugewiesen. Dann bekommt das irgendein Techniker, der muss das Ticket lesen. Das heißt, der muss sich erstmal mit dem Sachverhalt vertraut machen, worum geht es hier überhaupt. Dann muss der sich eventuell mit dem Kunden abstimmen, weil er sich aufschalten möchte, um die Fernwartung zu starten. Oder aber er muss zumindest die Sachen raussuchen, um jetzt diese Fernwartung durchführen zu können. Dann muss er diesen Auftrag erstmal erledigen. Wenn er den dann erledigt hat, muss er die erbrachten Tätigkeiten ausführlich dokumentieren. Das erlaubt alleine nur die Abrechnung. Dann wird eine Rechnung erstellt aus den dokumentierten Leistungen. Die Rechnung muss dann ja erstellt werden und an den Kunden übermittelt werden. Dann kriegt der Kunde vielleicht die Rechnung, bezahlt die aber nicht gleich. Dann musst du da noch eine Mahnung hinterher schicken. Dann musst du permanent den Zahlungseingang kontrollieren. Und du musst ja tatsächlich auch für jede Buchung, die stattfindet, beim Steuerberater was bezahlen. Das ist teilweise mit 50 Cent pro Buchung oder 1 Euro pro Buchung auch nicht ganz billig. Und wenn du dir dann überlegst, dass du ja nur 4 Minuten gearbeitet hast, 5 Minuten bezahlt bekommen hast, aber diese ganzen Drumherum-Leistungen niemand bezahlt hat, dann macht dieser Abrechnungsmodus überhaupt keinen Sinn. Von daher ändere das und wähle größere Intervalle. Damit will ich das Thema Abrechnungsintervalle beenden und hoffe, dass dir das hilft, einfach ein paar zusätzliche Verdienstpotenziale in deinem Unternehmen zu identifizieren. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist das Thema Anzahlungen. Bitte erinnere dich regelmäßig daran, dass du keine Bank bist. Wenn du keine Bank bist, darfst du auch keine Finanzierungsleistungen anbieten. Wenn du keine Finanzierungsleistung anbietest, macht es keinen Sinn, dass das Geld von dir beim Kunden auf dem Konto ist. Das heißt also, wenn du beispielsweise von einem Kunden einen Auftrag kriegst, stell dem bitte sofort eine Rechnung und fakturiere erstmal eine hohe Anzahlung, sodass du im besten Fall von dem Kunden schon Geld auf deinem Konto hast, bevor du beim Lieferanten überhaupt deine Rechnung bezahlen musst. Das ist sehr liquiditätsschonend und hilft dir dann hinterher auch, weil ein Kunde, der zum Beispiel schon mal 50% angezahlt hat, im Normalfall nach hinten raus auch nicht mehr vollständig eskaliert. Das Risiko hat sich ja schon mal erheblich für dich reduziert und du wirst vor allen Dingen auch schneller einen Auslieferungs- und Umsetzungstermin mit dem Kunden hinkriegen, weil ein Kunde, der schon mal investiert ist, möchte jetzt auch tatsächlich einen Gegenwert bekommen, also irgendeine Umsetzung. Von daher gerade bei Kunden, die dann auch sehr chaotisch sind, so weiter, kommst du mit so einem Mechanismus schneller zum Ziel. Ich würde dir zum Beispiel empfehlen, dass du mit so Anzahlungssystemen arbeitest wie 50% bei Auftragserteilung, dann vielleicht nochmal 30%, wenn die Ware bei dir im Unternehmen eingeht und dann 20% Abschlagszahl und letzte Zahlung, wenn das Projekt übergeben worden ist. Dann hast du nämlich tendenziell eigentlich immer nur ein Restrisiko von 20%. Wenn einer schon 80% bezahlt hat, wirst du da auch relativ wenig Ärger haben. Es ist halt einfach wichtig, dass du das konsequent machst und dass du das auch konsequent in alle Projekte umsetzt und dass du die Kunden daran gewöhnst. Du wirst immer so einen Schlaumeier dabei haben, der wird dir sowas sagen, er möchte keine Anzahlung leisten, weil er ist so ein Freund von Geld gegen Ware. Und dann sagst du einfach, hey, und genau das hat mein Lieferant auch gesagt und genau deshalb muss ich die Anzahlung machen. Und dann ist die Kuh auch schon wieder vom Eis. Ich mache ja in meinen Beratungsprojekten, die ich jetzt auch mit größeren Kunden dann so im 1:1 oder so mache, auch die Situation, dass ich die ganzen Leistungen immer 100% im Vorfeld fakturiere und dann auch erst den Termin bestätige, weil das das von unserem Ablauf her einfach deutlich einfacher macht. Wir fakturieren immer die Leistungen vorab und die Reisekosten nach Durchführung des Auftrags. Dann ist es auch so, wenn der Kunde dann plötzlich den Termin nochmal switchen möchte, gut, okay, aber dann ist das Geld zumindest schon mal bei uns. Die Aufträge werden nicht plötzlich pausiert und du musst ewig noch einen neuen Termin verhandeln und du hast im Normalfall dann einfach Kunden, die dann hinten raus auch keine Spielchen spielen. Du bist einfach von der Organisation her schneller. Und du musst ja heute leider immer damit rechnen, dass es einen Kunden gibt, der nachher dann doch nicht bezahlen will. Und auch wenn er im Vorfeld eine gute Figur, einen guten Eindruck gemacht hat, dich nachher betrügt. Und dazu kommen wir jetzt konkret. Ich möchte dir zwei Beispiele aufzeigen, wie schnell sowas passieren kann. Und vor allen Dingen auch, was dich da alles erwarten kann. Das kann man sich ja manchmal gar nicht so vorstellen. Es ist so, wenn du natürlich viele Jahre Geschäfte gemacht hast, ich hatte ja die Computerfirma über 20 Jahre, dann hast du natürlich auch tausende von Kundenkontakten gehabt und da sind dann auch immer ein paar Leute dabei, die einfach vielleicht nicht so ganz klar in der Birne sind oder Berufsverbrecher wären, wenn man das mal so nennen möchte. Und da habe ich sicherlich mit zweien zu tun gehabt, die ich jetzt mal rausgesucht habe, um dir da einfach einen Einblick zu geben. Der eine, der hatte irgendwie eine krasse Masche. Und zwar hat er bei uns regelmäßig Ware bestellt und das hat er dann auch bezahlt. Irgendwann hat er dann eine richtig große Bestellung ausgelöst und das Geld kam halt nicht. Und dann bin ich da hinterher und habe das Ganze mal recherchiert und habe mich dann auch mit dem Inhaber da getroffen. Und dann habe ich herausgefunden, dass der Inhaber, der die ganze Zeit mein Ansprechpartner gewesen ist, eigentlich nur ein Fremdgeschäftsführer ist. Der ist da gar nicht wirklich Inhaber in der Firma, sondern der hat einfach nur nach außen so getan, als wenn das seine Firma war. Der war eigentlich auch nur ein Mittelsmann. Und die Firma hat allgemein überall betrogen und hat deshalb jetzt auch aktuell kein Geld gehabt, weil die Sache aufgeflogen war, sodass das, was in der Vergangenheit immer geklappt hat, jetzt plötzlich nicht mehr geklappt hat und deshalb konnten auch die Rechner, die ja bekommen haben und auch tatsächlich genutzt haben, nicht bezahlt werden. Jetzt möchte ich dir einfach nur erklären, was der für einen Betrugsmechanismus hatte, weil das ist jetzt für mich jetzt egal gewesen, aber das muss man sich einfach vorstellen, dass es sowas gibt. Was der gemacht hat, war Folgendes. Und zwar ist er im Internet als Reisevermittler aufgetreten. Das heißt, er hat also Leuten angeboten, dass er sie eine Urlaubsreise plant. Du konntest mit dem, wie bei einem klassischen Reisebüro, eine Reise nach Australien buchen, eine Reise nach New York buchen. Du konntest auch Opernkarten bestellen, du konntest Businessflüge buchen, du konntest teure Hotels buchen, du konntest all diese Sachen machen. Und wenn du dann die Reise mit diesem Reisebüro zusammengestellt hattest, weil du da jetzt einen guten Preis gekriegt hast und warst jetzt auch bereit, das dann da bei denen zu buchen, dann hast du eine Anzahlungsrechnung bekommen. Und dann hast du diese Anzahlungsrechnung bezahlt und dann hast du natürlich auch eine Buchungsbestätigung bekommen mit den ganzen Flugdaten und den ganzen Nummern, die du alle brauchst, da um bei der Airline entsprechend dann nachher einzuchecken. Und dann hast du ein paar Wochen, bevor die Reise losging, nochmal eine Rechnung bekommen und dann hast du die zweite Zahlung geliefert und dann kurz vorher hast du die dritte Rechnung bekommen, so wie das ja auch heute bei dem einen oder anderen Reiseveranstalter der Fall sein soll. Ich bezahle immer alles in einer Summe, deshalb bin ich nicht ganz so im Thema, habe aber gehört, dass man da normalerweise so gestaffelt irgendwelche Summen anweist. Halte ich persönlich für Quatsch, musste dich mehrfach mit demselben Prozess beschäftigen, aber vielleicht für Leute mit Liquiditätsproblemen durchaus eine wichtige Sache. Jetzt folgende Situation. Du hast also jetzt, wenn du diesen Prozess bis zum Ende mitgespielt hast, deine ganzen Rechnungen bezahlt, du hast alle Buchungsbestätigungen, du hast alle Unterlagen, du fährst am Tag X mit deiner Familie und vielleicht Kindern und so weiter zum Flughafen, du stehst dann meinetwegen bei Lufthansa, bei Eurowings, bei, weiß ich nicht, Air China oder wer auch immer dein Flugdienstleister ist, willst also jetzt einchecken und sagst, hallo, wir sind Familie so und so, legst deine Pässe dahin, legst deine Reiseunterlagen dahin und die gucken dich an und sagen, wir haben für sie gar keine Buchung. Und dann zeigst du die ganzen Unterlagen, dann sagen sie, das sind keine Buchungsnummern von uns. Die sind bei uns gar nicht im System. Und dann stellt sich irgendwann raus, dass diese Buchungen nie erfolgt sind. Das heißt, der hat dir zwar gesagt, er hat das alles eingekauft, der hat die ganzen Tickets klar gemacht, aber der hat gar nichts gemacht. Der hat einfach nur das Geld eingesteckt, hat aber nie irgendwelche Sachen organisiert. Es gibt keinen Flug, es gibt kein Hotel, es gibt keine Shuttle-Services, gar nichts. Das heißt, du stehst also am Gate und kannst nicht einsteigen, weil das Flugzeug gar keinen Platz für dich hat. Und du kannst dann natürlich unter realistischen Bedingungen auch nicht sagen, gut, jetzt sind wir schon mal hier, dann kaufe ich jetzt 2 Tickets oder 3 oder 4 Tickets jetzt live, weil das würde ja wahrscheinlich das 10-fache von einem normalen Ticket kosten, weil 5 Minuten oder sagen wir mal 2 Stunden vor Abflug noch schnell ein Ticket am Schalter zu kaufen, wird dir sicherlich nicht den Bestpreis geben. Dieses Last-Minute-Vorteilspaket, was man manchmal suggeriert bekommt, wird hier sicherlich nicht greifen. Das musst du dir also mal vorstellen. Da ist eventuell dein Jahresurlaub, auf den du die ganze Zeit dich hingefreut hast, beispielsweise für so eine große Reise nach Neuseeland oder vielleicht Australien, einfach, ich sag's mal, im Arsch, weil dich da jemand über den Leisten gezogen hat und an den kommst du halt auch nicht ran, weil der hat das natürlich im großen Stil gemacht, weil das ja nur von kurzer Dauer ist. Sobald das auffliegt, werden dann ja im Nachgang sicherlich auch Ermittlungen begonnen und dann hatte der sein Reisebüro einfach geschlossen. So, das war also eine Geschichte. Das muss man sich einfach nur mal durch den Kopf gehen lassen. Wenn dich das weiter interessiert, kannst du einfach mal so ein bisschen googeln. Das müsste eigentlich auch alles noch im Internet stehen. Ich habe das damals mal detailliert recherchiert, habe das jetzt für die Podcast-Folge nicht nochmal gemacht, aber sollten dich die Details interessieren, google einfach mal danach und addiere vielleicht den Suchbegriff Leverkusen, weil es war im Leverkusener Bereich, denn dann kann ich dir da vielleicht ja einen Hinweis geben, wo man das finden würde. So, die zweite Geschichte, die hat mich selber betroffen, das war folgende Situation. Ich wurde irgendwann angerufen von jemandem und der hat gesagt, hallo Herr Semmeroth, Sie sind mir empfohlen worden. Ich habe gehört, dass Sie eine wahnsinnig gute Dienstleistung im Bereich IT erbringen. Ich habe mich jetzt hier gerade selbstständig gemacht. Ich bin Kfz-Gutachter. Ich bin einer der Besten in Deutschland. Und ich habe jetzt hier im Kölner Raum ein Büro angemietet. Und ich würde Sie gerne persönlich kennenlernen und würde mit Ihnen gerne die Planung für die neuen Büroräume machen, würde gerne die ganze Ausstattung klären und Sie dann bitten, das ganze Material zu liefern, einzurichten und mich natürlich auch im Nachgang zu betreuen. Ich habe dann kurz gefragt, wer mich empfohlen hat. Und er hat dann gesagt, der und der, das war der Möbellieferant. Und dieser Möbellieferant war auch Kunde von mir. Von daher dachte ich, auch cool, das ist ja nett, dass der so begeistert von mir ist, dass er mich da weiterempfiehlt. Bin ich also nach Köln gefahren, habe mit dem dieses, ich nenne das mal Erstgespräch gemacht, habe die ganze Planung mit dem gemacht und habe dann nachher auch die Ware geliefert. Der hatte sich Büroräume in der Mitte eines Autohauses angemietet. Das heißt, der hatte sich überlegt, ich bin ja Kfz-Gutachter und das würde einfach was hermachen, wenn er in so einem coolen Jaguar-Autohaus wäre. Das heißt, die hatten nicht nur Jaguar, sondern auch andere hochwertige Autos da stehen und die hatten mitten in diesem Autohaus, mittendrin, hatten die einen größeren Glaskasten. Und in diesem Glaskasten wollte der seinen Schreibtisch aufstellen und da im Endeffekt seine Beratungsleistungen erbringen, wenn die Leute wegen Kfz-Problemen oder Versicherungen aller Art, weil der hat noch ein paar andere Sachen gemacht, sozusagen ein persönliches Gespräch brauchten. Und dann hat der da auch mich, wie gesagt, empfangen. Ich habe dann da auch auf die Möbel, die der Kollege da alle hingeliefert hatte, die ganzen Sachen aufgebaut. Und dann habe ich ihm das da alles in Betrieb genommen. Und während ich das so mache, sagt er, hören Sie, ich glaube, ich brauche noch so einen großen Kopierer. Kennen Sie da jemanden? Da habe ich gesagt, klar kenne ich jemanden, mit dem arbeite ich schon seit sehr langem zusammen. Ich habe den angerufen, ich sage, hör mal hier, Kalle hieß der. Ich sage, Kalle, du musst da einen Kopierer liefern und zwar, hier habe ich hier einen Kunden, da ist auch ein anderer Kunde von mir dran, der hat da die Möbel geliefert, ich habe jetzt die IT geliefert, der will jetzt hier noch einen Kopierer haben und so. Vielleicht kannst du dich da mal drum kümmern, der Kunde ist echt nett. Ja, und dann hat der da auch einen Kopierer geliefert und das habe ich halt gesehen, weil ich irgendwie ein paar Tage später nochmal wiederkommen musste. Der Kunde hat noch ein paar Sachen nachbestellt und dann habe ich das da alles auch angeschlossen, den Kopierer auch als Drucker ins Netzwerk eingebunden und dann war das im Prinzip erledigt. Ja, und dann bin ich halt zurück. Der Kunde war super begeistert, hat mir das auch mehrfach kundgetan. Dann habe ich die Rechnung geschickt, aber dann passierte gar nichts mehr. Ja, und dann ging ein paar Tage ins Land und irgendwie kam kein Geld. Und dann habe ich da nochmal versucht anzurufen, ging aber auch keiner dran. Dann habe ich die Sache erstmal kurzfristig nicht mehr im Auge gehabt. Das liegt jetzt viele Jahre zurück. Das darf es an der Stelle nicht vergessen. Später hatten wir einen richtig krassen und durchdachten Mahnprozess, aber ganz zu Beginn, also als die Sache war, war das nicht der Fall. Und dann irgendwann, als ich da gar nicht mehr weiterkam, habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich fahre da einfach nochmal hin. Ja, und dann fahre ich da in dieses Autohaus und dachte, ich spreche den einfach an, wie ich bin doch cool mit dem, wir haben doch da gar keinen Stress miteinander, läuft doch auch alles. Und dann komme ich da rein und gehe in dieses Autohaus rein, so ein Autohaus, da brauchst du dich ja nicht groß anmelden, da ist ja eine Tür, den gehst du einfach rein, klar kommt dann Verkäufer auf dich zu, aber dem habe ich gesagt, ich will gar nicht zu Ihnen, ich will zu Herrn so und so. Und dann sagt er, und wenn Sie den gefunden haben, dann sagen Sie mir bitte auch Bescheid. Und das machte mich schon ein bisschen stutzig, aber das hat er mir im Gehen gesagt, sodass ich sozusagen eigentlich zeitgleich auch an diesem Glaskasten stand, der komplett leer war. Und dann habe ich gesagt, hör mal, was ist denn hier los? Und dann sagte er, das wissen wir auch nicht. Wir sind eines Morgens hier in das Autohaus gekommen, da war der ganze Glaskasten leergeräumt, alle Möbel sind weg, der Kopierer ist weg, die ganze EDV-Anlage ist weg, der hat hier nicht einen einzigen Euro Miete bezahlt und hat im Endeffekt alle geprellt. Daraufhin habe ich den Möbellieferanten angerufen, der hat nie Geld bekommen. Ich habe den Kopierermann angerufen, der hat nie Geld bekommen. Dann habe ich den Kunden nochmal versucht anzurufen, der war dann erstmal nicht mehr erreichbar. Später habe ich den dann nochmal erreicht, aber das war einfach dann im Prinzip weg, die ganze Kohle. Dann bin ich auch mit der Polizei in Kontakt getreten, habe da kurz skizziert, dass ich da wahrscheinlich so einen Betrug, so ein Betrüger aufsässig gewesen wäre oder was, dass ich auf den Leim gegangen bin. Und dann habe ich zu dem gesagt, hören Sie mal, ich bin da jetzt ein bisschen unerfahren. Mit so einer Dimension von Betrug hatte ich noch nie was zu tun. Was würden Sie mir denn jetzt empfehlen zu tun? Soll ich den irgendwie anzeigen? Soll ich den bei der Staatsanwaltschaft melden? Was machen wir denn da jetzt am besten? Und dann sagt der Polizist was zu mir und hier musst du jetzt genau auf die Wortwahl achten, damit ihr die versteckte Botschaft da rausliest. Dann sagt der Herr Semmelroth, ich kann Ihnen zu diesem Sachverhalt nichts sagen. Das ist hier dem Datenschutz unterworfen. Das heißt, hier gilt es, Persönlichkeitsrechte zu wahren. Und ich kann Ihnen deshalb zu dieser Sache nichts sagen. Vor allen Dingen, wenn ich Ihnen jetzt was sagen würde, dann würden sich die 263 Leute, die auch hier alle sich an mich gewandt haben, auch alle Fragen stellen. Und ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Und ich so, Moment, habe ich Sie gerade richtig verstanden? Das heißt, neben mir haben Sie noch 263 andere, die irgendwie schon eine Anzeige ausgelöst haben oder aber mit Ihnen zumindest darüber gesprochen haben, eine auf den Weg zu bringen. Ist das also so ein Profibetrüger? Sagt der Herr Semmelroth, ich kann Ihnen das nicht sagen, sonst müsste ich mit jedem Einzelnen von diesen Leuten auch sprechen und das darf ich nicht. Und da habe ich gesagt, herzlichen Dank für diese Transparenz und dann habe ich die Sache trotzdem zum Rechtsanwalt gegeben, weil ich das einfach klären wollte, ob man nicht doch noch an das Geld kommen muss, könnte. Und dann war echt der absolute Hammer. Der Typ war inzwischen eingefahren, der saß also im Knast und dann ist es in Deutschland so, dann ist das Thema einfach für den Staat erledigt, weil der sitzt im Knast, man kommt jetzt an nichts mehr ran. Du kriegst keine Auskunft, warum der im Knast ist. Du kriegst keine Auskunft, wie lange der noch im Knast ist, weil sonst könntest du ja warten, bis er da wieder raus ist und dann könntest du ja im Prinzip nochmal tätig werden, könntest du übers Einwohnermeldeamt die Anschrift ermitteln lassen und so. Aber die sagen dir ja gar nicht wieder, wann er wieder rauskommt. Das heißt, du hast gar keine Ahnung. Und so habe ich das dann im Endeffekt einfach mal liegen lassen und habe dann alle paar Jahre mal über einen Anwalt beim Einwohnermeldeamt eine Ermittlung der Anschrift durchführen lassen. Aber tatsächlich war der immer wieder neu drin. Der war gerade raus, dann war er wieder drin und von daher war das einfach ein Berufsbetrüger. Und es hat jetzt unterm Strich mich ein paar tausend Euro gekostet. Das war damals viel Geld und natürlich war das auch extrem ärgerlich, aber es hat jetzt auch kein großes Loch in meine, ich nenne es mal Karriere gerissen, aber es war trotzdem ein Learning. Und deshalb wollte ich hier mit dieser Folge einfach mal so ein paar Impulse geben, wie du im rund um das Thema Geld ein paar Optimierungen durchführen kannst. Also Abrechnungsintervalle optimieren, dann natürlich auch gucken, dass du irgendwo mit Anzahlungen arbeitest, dass du vor allen Dingen dann auch im Nachgang nicht nur ein Rechnungssystem aufsetzt, sondern vor allen Dingen auch ein Mahnsystem aufsetzt, um dich bei solchen Betrügern im Prinzip besser abzusichern. Und wenn du jetzt vielleicht noch ganz auf Nummer sicher gehen möchtest, ich kenne einige Unternehmer, die das sehr professionell machen. Kannst du natürlich auch vor der Geschäftsanbahnung schon mal bei bestimmten Auskunftsdateien einfach mal prüfen, ob da jemand eventuell auch negative Einträge hat und so weiter. Aber das musst du für dich entscheiden, ob der Aufwand lohnt. Ich glaube einfach, bei dem einen oder anderen lohnt es vielleicht nicht. Das kannst du ja dann einfach über die Anzahlung regeln. Wenn das Geld nicht kommt, ja, dann machst du auch nichts. Und dann hast du im Endeffekt auch eine validere Aussage. Weil ich glaube, dass es auch Leute gibt, die haben sicherlich eine schlechte Auskunft, also einfach einen schlechten Credit Score. Aber die haben dann irgendwie doch noch irgendwo Geld, was sie halt einfach über andere Kanäle bewegt haben und wenn sie es dir dann geben, kann dir der Rest ja auch egal sein. Also, denk drüber nach und wenn es dir hilft, da irgendwelche Sachen zu erkennen, dann würde ich mich freuen. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir am idealsten über LinkedIn oder so, weil ich den Account selber beantworte. Ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist und vielleicht kennst du auch einen, der aktuell so ein bisschen in Schwierigkeiten ist oder vielleicht auch seine Preisliste überarbeiten, seine Abrechnungsmodalitäten ändern sollte, dann empfehle diese Folge doch einfach mal weiter. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, dein Philipp.